Willkommen beim VentureMate Podcast der Handelshochschule Leipzig. Ich bin Jennifer.
Und ich bin Ludwig. In diesem Podcast sprechen wir mit Personen aus dem Bereich Venture Capital und entdecken, was hinter den Kulissen dieser spannenden Branche passiert. Ja, moin Tom. Schön, dass du da bist, hier beim VentureMate Podcast. Warum fangen wir nicht erstmal damit an, dass du dich ein bisschen vorstellst? Wer bist du? Was machst du bei Schenker Ventures?
Ja, hi an dich, an alle, die zuhören. Ich bin Tom. Mein R rollt sich, weil ich Unterfranke bin. Das war auch schon genug zum Persönlichen. Ich bin bei Schenker, Lead Venture Architect bei Schenker Ventures. Und genau, was ich da prinzipiell mache, ist, ich suche nach Ideen. Ich suche erstmal Probleme, die interessant sind zu lösen, vor allem in der Logistikbranche. Dann überlege ich mir Ideen mit den Leuten, mit Experten gemeinsam, die so in der Domäne unterwegs sind. Und dann versuche ich diese Ideen eigentlich so schnell wie möglich zu Geld zu machen und das Risiko für einen Fail zu minimieren. Und das ist eigentlich mein Job. Genau, ich mache das aktuell für drei Startups. Zwei, die schon eher so in der Seed-Stage sind, also schon die ersten Produkte gebaut sind, die ersten bezahlenden Kunden unterwegs sind. Und eins in der Pre-Seed-Stage, bedeutet, wir haben so eine Idee, wir haben schon mal so angetestet, ob das spannend ist. Und wir überlegen uns jetzt, wie wir das idealerweise ein bisschen größer machen können. Genau, das tue ich.
Cool, danke dir. Also ich habe auf jeden Fall mitbekommen, bei Schenker Ventures habt ihr so drei Sparten. Also einmal klassisch Venture Capital, einmal, was ich da bei euch nennt, Venture Studio und dann der Bereich Venture Building, wo du jetzt unterwegs bist. Könntest du mir oder uns erklären, was ist da der Zusammenhang? Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, mache ich gerne. Also genau, wir haben uns damals diese drei Säulen bewusst vorgenommen und machen auch alle drei. Ich glaube tatsächlich, dass Schenker eines der wenigen Unternehmen in Deutschland und sogar in Europa ist, die alle drei Säulen bespielen. Es hat aber auch einen Grund, zu dem ich gleich komme, wenn ich die Säulen vorgestellt habe. Ich fange mal ganz, ganz außen an. Ich meine mit außen, außerhalb des Kerngeschäfts, außerhalb von dem, was Schenker eigentlich tut, und zwar Logistik, Transport, Logistik-Services. Wir fangen mit dem Venture Capital an. Da haben wir ein hervorragendes Team von meiner Kollegin Paulina, die sich darum kümmern, Startups zu finden am Markt, in die wir eigentlich investieren wollen. Es gibt dann für eine gewisse Investmenthypothese, ich sage jetzt irgendwas, wie zum Beispiel, wir wollen zum Beispiel in Startups investieren, die im Nachhaltigkeitsbereich potenziell führend in Europa werden können. Dann schauen sich die Kolleginnen und Kollegen den ganzen Tag diese Startups an, sprechen mit den Gründerinnen und Gründern und schauen, wie dieser Match zwischen unserer Hypothese, Schenker und dem Startup ist und gehen dann auch tatsächlich in ein finanzielles Investment. Ja, da bekommen wir dann Anteile und dann schauen wir, wie sich das Venture entwickelt, beziehungsweise dieses Startup entwickeln, was wir investiert haben. Ja, Beispiele sind da Warehousing One, Volocopter, verschiedene Investments, die man auch auf unserer Seite einfach mal nachlesen kann, falls das jemanden draußen interessiert.
Ja, also tatsächlich, was ich da auch furchtbar spannend fand, weil wir da auch von der HHL ein Alumni-Event hatten, ich fand super spannend auch euer Investment Fernride.
Ja.
Die sind ja bei uns in Hamburg im Digital Logistics Hub.
Ja, genau. Sehr, sehr gute Gründer tatsächlich und Gründerinnen und Teammitgliederinnen, die da drin sind. Und eine sehr, sehr smarte Idee, diese Brücke zu bauen zwischen voll manuell zu hin voll autonom. Und dabei gleichzeitig auch noch die Möglichkeit haben, auf das Wissen von Fahrern zuzugreifen, die dann mehrere Fahrzeuge gleichzeitig steuern können, eigentlich, ne, ab einem Zeitpunkt X. Genau, ja, genau, das macht Venture Capital. Wie interagieren wir mit denen so im Studio und im Venture-Bereich? Wir wissen halt dann sehr, sehr gut, was im Markt passiert, wie die Investments laufen, was die VCs, also Venture Capitalisten, gerade eben so auf dem Schirm haben. Und das hilft uns natürlich auch wieder beim Bauen und beim Verstehen, ob wir in den richtigen Spielfeldern unterwegs sind mit den Ventures, die wir im Logistikbereich bauen. Genau. Dann komme ich zum Venture Studio. Das Venture Studio ist in Kollaboration mit der MVP Factory, die in Berlin ansässig ist, entstanden. Da geht es vor allem darum, dass wir Minderheitsbeteiligungen ausgründen. Bedeutet, eine Minderheitsbeteiligung, niedriger zweistelliger Betrag von Shares hält Schenker. Schenker hat prinzipiell dann mit der MVP Factory den Deal, dass sie Gründerinnen und Gründer auf Ideen bringen. Diese Gründerinnen und Gründer bekommen für die Anteile, die Schenker hält, einen gewissen Startbetrag. Und mit diesem Startbetrag müssen die Gründerinnen und Gründer dann dementsprechend die Idee so umsetzen, dass sie eine Fremdfinanzierung bekommen. Von Venture Capitalisten, von Angel Investoren oder von anderen. Und das machen wir vor allem mit Ideen, die nicht direkt an unserem Kerngeschäft dran sind, sondern eher so englisch gesprochen adjacent, also so angenähert oder im näheren Umfeld von unserem Kerngeschäft. Da gibt es zum Beispiel ein Thema, das nennt sich Opto, geht um Factoring, also der Verkauf von Rechnungen im Transportbusiness. Heute ist es so, wenn ein Spediteur irgendwie schnell Geld braucht und keine 60-Tages-Zahlungsziel akzeptieren will, dann gibt es heute Factoring-Anbieter, die sagen, ich kaufe dir die Rechnung ab, du bekommst aber nur 90% der Rechnung ausgezahlt, hast direkt das schnelle Geld und ich bekomme dafür die 10% Boni sozusagen, wenn dann die 60-Tage-Zahlungsziel vorbei sind und ich das ausgezahlt bekomme. Wir haben jetzt ein Venture gegründet, beziehungsweise Lama und ihr Team ist die Gründerin, die sich darauf fokussiert, eigentlich sowas wie Debitkarten an die Fahrer zu geben. Und je öfter der Fahrer oder die Fahrerin mit dieser Karte bezahlt, desto niedriger wird der Factoring-Anteil, den das Unternehmen bezahlen muss. Ja, also wir versuchen sowas wie ein Fintech-Produkt zu machen, sodass die 10% auf 2, 3, 1% sinkt, aber dafür natürlich die Leute motiviert werden, eine Bankkarte zu verwenden und dadurch dann wieder Fees für die Bank mit reinzuholen. Ja, das ist so, wir versuchen da so ein bisschen diese Geschäftsmodelle zu fahren. Ist in der Logistik, ist aber kein Core-Business von Schenker, deswegen ein Studio-Deal. Ja. Und dann sind wir im Venture-Building-Umfeld, da bin tatsächlich ich jetzt unterwegs. Da geht es sehr, sehr stark darum, strategisch relevante Themen zu pushen. Na, zum Beispiel Nachhaltigkeit, super wichtig. Es gibt ganz, ganz viele neue Regulierungen, die kommen. Und mit diesen Regulierungen, müssen wir uns verändern in der Art und Weise, wie wir unsere Produkte anbieten und auch neue Produkte anbieten. Und da kann zum Beispiel mein Thema, worauf wir später noch zu sprechen kommen, Nextlog helfen. Ist immer eine Mehrheitsbeteiligung von Schenker oder einen Joint Venture mit einem anderen Partner, aber immer wirklich erstmal durchfinanziert von Schenker ohne externe Beteiligung. Genau.
Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Synergieeffekt zwischen den drei Sparten jetzt für dich als Venture-Architekt vor allem die Informationen, die man dort rausbekommt aus dem VC-Bereich und aus dem Studio-Bereich, darüber, wie sich der Markt bewegt und entwickelt und was für Spielfelder vielleicht noch nicht von irgendwelchen anderen Ventures bespielt werden.
Genau, richtig. Und das zweite Thema noch, gerade mit dem Venture Studio, wenn man so sieht, wie die Startups draußen im Markt gebaut werden mit Minderheitsbeteiligung, sehr stark Kompetenzwissen. Ne? Also was funktioniert zum Beispiel im B2B-Sales sehr gut? Wie kann man Sales-Zyklen verringern? Was haben, zum Beispiel gibt es ein neues Produktframework im Tech-Bereich, was plötzlich die Entwicklung verschnellert und zwar verdreifacht, also in Bezug auf Schnelligkeit. Ja, das ist so ein bisschen dieser Austausch, den wir dann in der Ausführung von den Ventures haben. Und bei Venture Capital ist es tatsächlich, wie funktioniert der Markt und auch tatsächlich die Kontakte zu dem Investment-Ökosystem in Berlin und in Europa.
Alles klar. Cool, vielen Dank. Dann würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen näher auf diese Rolle des Venture Architects zu sprechen kommen. Du hast schon ein bisschen erklärt, was du da machst, aber könntest du das vielleicht nochmal jetzt von null an starten, einmal erklären, was macht ein Venture Architect, was ist die Rolle und wie unterscheidet sich die Rolle von anderen bei Schenker Ventures, also in den anderen Bereichen?
Ja, also grundsätzlich kann man einen Venture-Architekten oder eine Architektin so definieren, dass wir eine Opportunität bekommen, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Versicherung, und uns dann da komplett reingraben. Bedeutet, der erste Schritt in unserem Job ist eigentlich immer, finde das am drängendste Problem in dem Bereich, in dem du dich gerade eben umschaust. Schau dir an, wer das Problem am ehesten hat, wer das meiste Geld dadurch verliert, und finde heraus, welche Person du eigentlich dort targetieren willst. Ja, dann weißt du so, okay, Nachhaltigkeit, Riesenproblem, gerade Klein-Mittelständler haben irgendwie eine Herausforderung, weil die irgendwie bisher sich nie damit drum gekümmert haben, jetzt müssen sie wegen gesetzlichen Themen. Und dort ist vor allem der Transportmanager oder der Sustainability-Manager oder Managerin verantwortlich dafür, haben keine Ahnung, die sind halt komplett aufgeschmissen eigentlich. So, das ist der erste Punkt. Dann schaut man sich das an, ist es es wert zu lösen oder nicht. Es kommt vor allem so aufs Business an, ne? Verlieren die Geld, wie hoch sind die Fees und so weiter. Und dann sagst du, okay, jetzt schauen wir doch mal, wie wir das Problem lösen. Dann machen wir ganz klassische Ideen, Kreierungsworkshops, Konzeptworkshops. Es gibt 1000 Buzzwords dafür, Ideation, Design Thinking, XYZ. Aber im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, die bestmögliche Idee zu finden, die den höchsten Erfolgschance auf dem Markt hat. Dann haben wir meistens ein Konzept. Wir haben eine grobe Vorstellung, wie man damit potenziell Geld verdienen könnte. Wir haben eine grobe Vorstellung davon, wie der Markt tickt. Und wir haben eine grobe Vorstellung davon, wie so unsere Kundenzielgruppe aussieht. Und dann testen wir das initial. Ja, wir machen irgendwie eine Homepage. Wir machen mal ein paar Anrufe bei Leuten, wo wir denken, die hätten Interesse daran. Wir machen so einen Elevator-Pitch und sagen, hey, weißt du was, Ludwig oder Zuhörer X oder Zuhörerin Y, pass auf, wir sind von Brandname Nextlog. Wir wissen, dass du ab nächstes Jahr irgendwie reporten musst, deine Transportemissionen. Wir haben hier was im Angebot, kostet dich 1.000 Euro, wir bräuchten das und würden dir das geben. Hast du Lust, mal weiterzusprechen? Ja, also wir haben eigentlich noch nichts, aber wir sprechen mit den Leuten. Und dann merkt man ganz, ganz schnell, ob die daran Interesse haben oder nicht. Wenn wir sehen, dass wir zum Beispiel so Pilotkunden bekommen, die sagen, oh, lass das mal machen, nicht für 1.000, aber vielleicht für 500 oder für 200 oder ich stelle euch jemanden zur Seite und dann macht das für kostenlos, das ist auch okay. Dann gehen wir hin und sagen, okay, jetzt machen wir wirklich so eine Pilotphase. So, und zum Beispiel jetzt wieder am Beispiel Nextlog. Ich als Venture-Architekt bin dann dafür verantwortlich, schon ein qualitativ erstes verwendbares Produkt auf die Beine zu stellen, aber bei niedrigsten Kosten, die möglich sind. Ja, es kann sein, dass wir mit einem Online-Tool oder mit einem Workflow-Automation-Tool, Zapier gibt es da zum Beispiel, oder gibt es verschiedene Tools, wo du einfach versuchst, diesen Business-Prozess möglichst einfach darzustellen und dem Kunden das Gefühl zu geben, dass die Lösung bereits da ist. Ja, das ist dieser klassische Concierge-Service. Wenn man aus der Industrie kommt, kennt man den Begriff. Aber du, oder ein Wizard of Oz, du zeigst prinzipiell vorne, dass es schon funktioniert, aber im Hintergrund musst du heftigst manuell zusammenstecken. Ja? Das macht auch Sinn, weil wenn du nur einmal durch diese Schule gehst, dann weißt du, okay, wenn ein Kunde schon dafür bezahlt, dein zusammengestecktes Produkt zu verwenden und es funktioniert schon initial, aber du kommst irgendwie an Umsetzungsschwierigkeiten, ja, dann bist du am richtigen Spot. Dann hast du eine richtige Zielgruppe, du hast das richtige Problem und du hast sogar eine Idee, die gekauft wird. Jetzt musst du sie groß machen und das ist dann der vierte Schritt. Ja, dann geht es darum, wie schaffst du es, das Produkt bestmöglich auf den Markt zu bringen, sodass es skalierbar ist, du aber auch kein hohes finanzielles Risiko trägst, das Ding initial zu entwickeln. So, das ist eigentlich so der nächste Schritt. Dann hast du dann vielleicht auch schon Gründerinnen und Gründer drauf. Du bist vielleicht selber als Venture-Architektin die Initialgründungsperson. Und versuchst dann einfach, das Ding so groß wie möglich zu machen. Ja, und auch herauszufinden am Markt, was ist der nächste Step im Markt? Expandierst du in andere Kundengruppen? Muss dein Produkt noch weiter wachsen? Was sind die großen Fragen? Und wenn man das wirklich zusammenfasst, sind wir eigentlich als Venture-Architekten und Architektinnen, sind wir dafür verantwortlich, mit möglichst niedrigem Kostenaufwand das Risiko für ein Fail von einem Geschäftsmodell so niedrig wie möglich zu halten. Ja, also du musst eine Idee erzeugen, für die du wirtschaftlich gesamtverantwortlich bist. Wir stellen uns zu den Investoren und sagen, wir brauchen das und wir versprechen euch das. Wenn wir das nicht liefern können, sind wir dafür in der Verantwortung. Dann ist die Idee tot. Wenn wir es aber wiederum liefern können, dann machen wir den nächsten Step. Und manchmal sind wir dazu fähig, selber Gründerinnen und Gründer zu sein. Manchmal brauchst du aber auch enormes Domänenwissen und holst dir dann die Gründerinnen und Gründer von außen und pusht die Idee dann so. Ja? Also das ist tatsächlich der Job eines Venture-Architekten. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zu zum Beispiel den Venture-Capital-Leuten. Die Venture-Capital-Leute, die gucken dann sozusagen von der anderen Seite auf so Leute wie uns in Anführungsstrichen und schauen, ob wir unsere Arbeit richtig gemacht haben und das Risiko wirklich so gering ist. Also das ist tatsächlich die Art und Weise. Und Studio machen tatsächlich genau dasselbe wie wir, bloß halt in einem anderen Kontext. Die haben tatsächlich die gleiche Rollenbeschreibung.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe da zumindest am Anfang sehr viele Parallelen rausgehört. Gerade wenn es so am Anfang drum geht, Business Model Validierung, du machst das von innen, VC-Analysten müssen das natürlich von außen machen, um das Risiko abschätzen zu können. Aber wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann ist der größte Unterschied oder die größte Herausforderung dann hinten raus, wenn Business Model validiert wurde, das dann vernünftig mit niedrigstem Risiko aufzubauen und dann zu skalieren, weil VCs ja auch nur dann verdienen, wenn du anfängst, dein Startup 10x, 20x und so weiter zu skalieren.
Genau, richtig. Es kann ja auch sein, dass du es komplett ohne VCs machst. Es kann ja auch sein, dass du eine Bootstrap-Company aufbaust, wo du von Minute 1 was verdienst und du dich selber trägst und dann wächst du halt langsamer, aber dafür profitabel. Kann ja auch sein, ne? Also ich glaube, im heutigen Umfeld denken immer Leute, VC ist der heilige Gral, dahin müssen wir kommen. Aber das ist gerade im Moment nicht mehr so. Also das ist das Spannende.
Gerade im Moment, sprichst du damit an die aktuelle Zinspolitik
Ja,
oder?
allgemein merkt man, dass der VC-Markt enorm eingebrochen ist. Da gibt es auch tatsächlich einige Statistiken, die zeigen, dass zum Beispiel der deutsche Series A, Series B, also schon etwas später Markt, um bis zu 60% in den letzten 1,5 Jahren eingebrochen ist. Komplett, der ist eigentlich weg, der existiert nicht mehr. Und man merkt jetzt auch, dass die VCs sehr stark Richtung Profitabilität gehen. Ja, also wenn du jetzt kommst und du bist das nächste Gorillas und sagst, in 5 Jahren kommt der Hockeystick und kein Problem, pump einfach jedes Jahr 100 Mille da rein, da werden die jetzt schon ein bisschen nervöser als damals. Ja, wenn du jetzt aber kommst und sagst, hey, schau mal, Ludwig, ich habe einen Kunden, 20 habe ich schon, bei 40 bin ich profitabel, ich kann es dir auch beweisen wie folgt, dann sind die schon viel interessierter, weil es geht nicht mehr um maximales Wachstum, komplette Markteinnahme, sondern es geht um Profitabilität und nachhaltiges Geschäftsmodell, weil natürlich auch die VCs relativ stark geläutert wurden, was so Modelle wie Gorillas angeht, von 2 Milliarden Bewertungen hin zu 10 Millionen.
Okay, also es ist auf jeden Fall ein komplett anderer Risikoappetit auch da.
100%.
Vielleicht kann ich da noch eine Zwischenfrage stellen. Und zwar meintest du vorhin, dass ihr die Ideen danach dann auswählt, wie groß die Erfolgschancen sind. Ist dann eben so ein Punkt auch wichtig? Also lasst ihr dann dieses Thema Profitabilität auch schon mit einfließen bei der Auswahl? Oder was ist so der Frame, wonach ihr entscheidet oder festlegt, dass diese Idee jetzt die ist, mit der ihr weitergeht?
Also wir haben da ganz spezifische Frameworks. Das kann mal Profitabilität sein. Das kann mal Zugang zu Assets sein, zum Beispiel Transportdaten oder bereits bestehende Entwicklungen im AI-Bereich für Logistikplanungen zum Beispiel, wo du weißt, dass zum Beispiel in diesem Geschäftsmodell andere am Markt hätten ein technisches Risiko, das zu tun. Wir wissen aber schon, dass wir die Technologie haben. Adaptieren die und sind deswegen schneller am Markt und schon besser am Markt mit Vorwissen. Ja, also das hängt immer so ein bisschen davon ab, was die Idee ist und wie der aktuelle Markt ist. Aber man kann eigentlich immer sagen, Profitabilität sehr relevant für uns. Das ist einfach so ein Schenker Ventures Ding und ich glaube auch ein Schenker Ding allgemein. Wir wollen profitabel sein, bevor wir einfach bedingungslos wachsen. So, das ist so ein Thema. Wir wollen sehr, sehr stark unsere Assets nehmen und die nach draußen bringen potenziell, wenn wir merken, dass die draußen einen größeren Mehrwert bringen können als intern. Ne? Das ist so dieses Thema, nimmst du ein Stück von einem Muffin oder nimmst du ein Stück von einer Torte? Ein kleines Stück von einer Torte kann immer noch mehr sein als der ganze Muffin. Und das ist halt so ein bisschen die Diskussion, die man dann führt. Und es kann auch tatsächlich einfach Speed zum Markt sein. Ja? Haben wir irgendwie Möglichkeiten, schnell ein Geschäftsmodell am Markt zu testen? Es kann auch sein, dass wir sagen, wir haben Hypothesen, die können wir gar nicht überprüfen, dann lassen wir die Idee fallen. Ja, weil nämlich so komplett, also ein geiles Geschäftsmodell zu haben, aber gar nicht zu wissen, ob das Ding wirklich funktionieren kann oder nicht und auch nicht die Chance zu haben, das zu beweisen, kann sehr stark dazu führen, dass man vielleicht ein weniger interessantes Geschäftsmodell mit aber einer soliden Wachstumsstory und der Möglichkeit, das am Markt zu testen, dass das erste eben einfach dann weggeht und das zweite dann präferiert wird. Das ist aber eine Individualentscheidung.
Okay, jetzt haben wir sehr viel über die Theorie gesprochen. Wie funktioniert das eigentlich in der Theorie? Jetzt bist du aus der Praxis und mich würde
Ja.
mal total interessieren, kannst du uns mal ein konkretes Beispiel geben für so ein Projekt? Wie ist das abgelaufen? Was sind deine Schlüsselerkenntnisse?
Ja, kann ich tatsächlich sagen. Ich mache wieder ein Beispiel Nextlog. Ich kann aber auch Negativbeispiele nennen. Ich mach's mal ein Beispiel Nextlog. Also grundsätzlich ist Nextlog hat so begonnen, dass ich die Aufgabe bekommen habe: Hey Tom, wir wollen irgendwas mit Daten machen. Und Sustainability ist spannend. Mach da mal einen Unicorn draus. Also, ne, so fangen Ideen einfach an. In einem Konzern. Ich glaube aber allgemein, wenn du ein Venture bauen willst, denkst du immer, also, ne, das muss ein Unicorn werden. Anders geht gar nicht. So, und dann hast du natürlich die Herausforderung, dass ich gehe dann als Venture-Architekt hin und sage, okay, machen wir, klar, kein Thema. Aber wen targetieren wir denn überhaupt? Was ist denn das Problem? Habt ihr dazu irgendwie Analysen oder nicht? Und meistens hörst du dann, ja, braucht man nicht, weil wir wissen, das funktioniert. Ist auch der Klassiker. Und dann habe ich mich tatsächlich 2,5 Monate hingesetzt und habe die Schenker-Kunden abtelefoniert mit einem relativ offenen Fragebogen und habe gesagt, hier, deine Rolle ist jetzt so und so. Wie sieht's aus? Nachhaltigkeit, ist es was dich aktuell belastet? Ist es in deinen Zielen? Ist es nicht in deinen Zielen? Und habe eigentlich so versucht, erstmal zu fragen, was beschäftigt dich? Was beschäftigt dich zukünftig? Und auf was guckst du bereits? Ja, und ich habe da schon gemerkt, dass die Leute sagen, ja, Nachhaltigkeit, jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass in 2 Jahren die Regulierungen kommen und dann wird es richtig hart, aber ich kann mich damit aktuell nicht beschäftigen. Bedeutet 2 Sachen rausgezogen, Nachhaltigkeit relevant, nicht jetzt, aber zukünftig, und kann sie nicht damit beschäftigen, bedeutet, es muss sehr einfach verständlich sein, dass wir zukünftig bauen, weil sie kam keine Zeit, sich einfach reinzuarbeiten, weil es so ein Side-Topic ist. So, erste Information gezogen, das hat mir dann schon gereicht, um mal die Regulierung mit durchzugucken, was jetzt zukünftig passiert. Also ich bin dann einfach Europäische Kommission, Gesetzentwürfe Nachhaltigkeit und dann alles durch. Einfach einmal durchgegangen. So, das tut richtig weh und es ist auch echt langweilig manchmal, aber man muss es machen. Und dann habe ich auch mal auch so Keyword-Analyse. Also man kann super cool bei Google Trends und bei Google AdWords so Keyword-Analysen machen. Ja? Also googeln Leute schon nach Nachhaltigkeit in der Logistik. Habe ich gesehen, machen ganz viele, Scope 3, Riesenthema, Scope 1 und Scope 2 auch, vor allem Scope 1 und Scope 2, weil es schon Regulierungen gibt, aber Scope 3 ist immer so wabrig irgendwie. Da gibt es ein paar, die googeln danach, aber das ist nicht so wirklich, wirklich spannend für die. So, das hat sich inzwischen komplett geändert nach 1,5 Jahren, aber das war damals unser Start. Und dann, was wir dann prinzipiell gemacht haben, ist, wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt 3 Tage Hardcore-Ideengenerierung. So, dann machst du so ein bisschen was mit Analogie-Denken, bedeutet, was würdest du machen, wenn du jetzt ein neues Amazon im Sustainability-Bereich machen würdest? Oder was würdest du machen, wenn alle deine Kunden nur Zugriff auf dein Handy hätten? Da gibt es diese klassischen Brain-Teaser-Fragen, wo du dann dein Team zusammensammelst. Und mein Team waren Venture-Architekten und noch 2 externe Kollegen und Kolleginnen. Und dann schrubbst du Ideen. Also ich glaube, wir hatten am Ende 300 Ideen. Und dann haben wir aus diesen 300 Ideen 20 Konzepte erstellt und dann haben wir diese 20 Konzepte einmal zu den Expertinnen und Experten und zu den Kunden, mit denen wir schon gesprochen haben, geschickt und haben gesagt, hättest du jetzt 3 Millionen Euro, eine Idee kostet 1 Million, worauf würdest du wetten? So. Und dann hatten wir eine Priorisierung und dann haben wir gemerkt, okay, die eine Idee hat unfassbar viele Millionen abgeholt, das war dann die Nextdoc-Idee. Lass die jetzt mal von einem Ideenstage hin zu einem ersten Produkt machen und dann baust du eine Landingpage, ja, also bedeutet, du überlegst dir, was ist dein Wertversprechen bei Nextlog? Okay, rechtlich sichere Reports und saubere Daten, die du jederzeit analysieren kannst. Okay, cool. Wen targetierst du? Okay, die, wo befinden die sich? Sind die auf Messen unterwegs? Musst du die anrufen? Googeln die? Sind die auf LinkedIn? Ne? Das sind dann so die Fragen, die du dir als Nächstes stellst und dann machst du so ein kleines Sales Package. So, und das schiebst du dann wieder raus. Und dann sagst du, okay, melden sich Leute an. Haben die überhaupt Bock, mit dir zu interagieren? Wenn sich jemand anmeldet, ist es jetzt nicht der p.12738@gmail.com, sondern ist es eine tomschneider@dbschenker.com. Ne? Also musst du gucken. Machst du ganz viel mit Analytics auch und Google und ein bisschen Money auf Marketing, ein bisschen Money hierhin, ein bisschen SEO-Optimierung, das kickt aber erst nach 3 Wochen. Ne? Also das sind dann so Dinge, die da stehst du einfach manchmal bis zum Hals im Wasser und manchmal ertrinkst du da auch, aber manchmal schaffst du es auch. Und ab dem Zeitpunkt, wo du merkst, okay, da ist ein Grundinteresse dran, haben wir bei Nextlog das jetzt so gemacht, dass wir einen Pilottest gemacht haben. Und zwar haben wir gesagt, schickt uns eure Reports, also so Transportdaten-Reports. So sehen die aus, egal welche Qualität, in 24 Stunden und für 1.000, 2.000 Euro bekommt ihr einen komplett ISO 14083 zertifizierten Report zurück. Das war ein super boldes Offering. Wir hatten keine Ahnung, ob wir es schaffen, ehrlicherweise. Aber wir haben es gemacht und dann haben wir die ersten Kunden bekommen.
Und hattet wahrscheinlich ein paar schlaflose Nächte.
Ja, ich habe es am Anfang versucht, nur mit Excel zu machen. Ich bin jetzt nicht super schlecht in Excel, also ich kann schon einiges. Ich habe auch viel VBA-Programmierung gemacht, ja, klassische Corporate History damals. Aber ich musste mir dann auch wirklich wieder so Python-Sachen selber beibringen, habe dann mit Python relativ viele Scripts gebaut. Ich habe mit GPT-4 API-Sachen sehr viel gebaut. Und habe dann gemerkt, hey, wir können es ja standardisieren und es funktioniert. Es hat super wehgetan oftmals und ich war teilweise 3 Stunden lang da gesessen und habe Lokationsdaten gegoogelt, um zu wissen, ob die Stadt wirklich existiert oder ob es ein Schreibfehler ist. Aber ja, da lernst du halt genau, wo in der Erstellung von diesen kundenrelevanten Themen deine Probleme liegen. So, und das kannst du dann mit ein bisschen Code skalieren und dann für die ersten 5 Kunden konnten wir es dann schon automatisieren und standardisieren.
Also ich persönlich jetzt an diesem Prozess, den du beschrieben hast, total spannend finde, weil ich so ein bisschen auch aus dem Bereich komme, ist, wie du gerade erklärt hast, wie ihr diese Business Model Validation relativ datengetrieben versucht zu machen. Also da dann, wenn nichts anderes da ist, mit Google Search Statistiken zu arbeiten oder entsprechend das Kundennetzwerk von der DB Schenker zu nutzen, um dort nachzufragen und da eben entsprechende Datensätze aufzubauen.
Ja, genau. Ja, das, manchmal hast du halt auch einfach gar keine Daten, ne? Manchmal wollen die Leute auch nicht mit dir reden, aber vielleicht ist es dann schon das erste Anzeichen, dass sie nicht das Problem haben oder einfach kein Interesse haben und du nicht oben auf der Prioritätenliste bist. Ne? Das ist halt auch so dieses Ding, ab welchem Zeitpunkt sagst du, es ist gut genug, was wir haben? Ab welchem Zeitpunkt sagst du, wir brauchen noch mehr? Und ab welchem Zeitpunkt sagst du, okay, es macht jetzt keinen Sinn mehr, da weiter Zeit zu investieren? Und das ist noch, ich glaube, da findet man keine perfekte Antwort oder keinen perfekten Modus für, ehrlicherweise. Das hängt immer so ein bisschen mit dem Risikoappetit zusammen von den Leuten, von denen du das Geld sozusagen verwendest, um das Ding umzusetzen. Und vielleicht auch Erfahrungen, die du schon im Schenker-Unternehmen hast oder von den Domänenleuten, die in dieser Domäne unterwegs sind.
Okay, jetzt haben wir über ein Projekt gesprochen, das sehr erfolgreich ist. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, auf das Thema Nextlog. Aber du hast es eben schon angeboten und ich würde das sehr gerne wahrnehmen, dass du auch nochmal ein Negativbeispiel geben könntest. Und da würde mich dann auch interessieren, ich meine, es ist ein Bereich, in dem man wahrscheinlich mit Scheitern sehr gut umgehen können muss.
Ja.
Wie gehst du damit persönlich um, mit Misserfolgen von Projekten?
Ehrlicherweise, also ich glaube, am Anfang meiner Karriere vor 9 Jahren hätte ich das voll persönlich genommen, wenn irgendwas nicht funktioniert, was ich da jetzt tue. Aber ehrlicherweise bin ich aktuell relativ glücklich, wenn wir auch was devalidieren können. Es tut immer noch ein bisschen weh. Ne? Also wenn du da jetzt irgendwie, es kommt darauf an, wie lange du daran gearbeitet hast. Wenn du es nach 9 Monaten devalidierst, tut es schon sehr weh. Wenn du es nach 2 Wochen devalidierst, dann hast du noch nicht so eine wirkliche Verbindung zu der Idee und dann kannst du sie wegwerfen, dann ist gut. Ich persönlich denke mir immer, wenn ich jetzt eine Idee devalidiert habe, stell dir vor, du hättest da jetzt noch 1 Million mehr reingesteckt. Du hättest das nicht gemacht und dann nach 1 Million wäre das Ding dann trotzdem gestorben. Und wenn ich darüber nachdenke, wie viele LKW-Fahrer tagtäglich oder über Nachtschichten fahren müssen, Transporte fahren müssen, um dieses Geld wieder reinzuholen, was ich potenziell durch eine nicht durchgezogene Validierung verloren hätte, dann fühle ich mich sehr wohl damit, eine Idee zu devalidieren und das möglichst frühzeitig. Ne, das ist so das, was mich eigentlich glücklich stimmt, weil wir dann halt einfach das Geld nicht ausgeben, was an anderer Stelle vielleicht relevanter ist.
Okay, also es hängt ein bisschen am Framing.
Ja, genau, richtig. Voll. Mich ärgert es richtig, wenn wir eine Idee validieren oder nicht validieren und da ein handwerklicher Fehler drin ist. Zum Beispiel, dass wir was falsch interpretiert haben oder dass wir nicht gut genug geschaut haben oder dass wir was angenommen haben, was wir nicht validiert haben und da ist jetzt ein Haufen Geld weggegangen oder auch wir haben einen falschen Anbieter von Entwicklungsdienstleistungen genommen, der 3-mal so teuer war wie der Marktstandard, weil wir gehofft haben, es ist gut, aber es war falsch. Entgegen aller Erfahrungen oder ne, haben wir es trotzdem gemacht und es war wieder falsch. Sowas kotzt mich halt selber wirklich an. Und das habe ich auch gemacht bei Nextlog. Und deswegen habe ich auch das Thema riskiert, weil ich einfach zu viel Ausgaben hatte in der Entwicklung, die eigentlich nicht nötig waren. Ne, das ist nicht gut. Aber das hat nichts mit dem Thema per se zu tun, sondern mit der Entscheidung, die ich als Venture-Architekt für das Thema treffe.
Also jetzt hast du schon quasi ein kleines Scheitern angeteasert. Wir waren jetzt wieder sehr theoretisch, da würde ich dich auch nochmal fragen wollen, wäre das okay für dich, nochmal ein konkretes Beispiel für irgendwas, was du als Scheitern oder als Fuck-up klassifizieren würdest, zu teilen?
100%. Und ich werde da auch keine Wunde in der Seele wieder aufreißen, die nie wieder verheilt. genau, also Ich bringe zwei Beispiele mit. Bei Nextdoc war es explizit so, dass wir relativ schnell in die Entwicklung gehen mussten, weil wir gesagt haben, hey, die Entwicklung ist notwendig, wir wissen, was der Kunde braucht. Wir müssen jetzt raus, weil wir haben gemerkt, die Wettbewerber ziehen an den Markt, die hatten schon gute Features auf dem Markt, die Leute konnten schon so im Self-Service-Prinzip sich anmelden, Sachen hochladen und so weiter. Und das hat uns halt alles irgendwie die Kunden weggezogen. Bedeutet Vollgas drauf. Gesucht, ein Unternehmen vorgeschlagen bekommen von intern, mit dem ich zusammenarbeiten soll, weil die doch gut sind. Dann mit denen begonnen, gesagt, okay, die haben hohe Dayrates, aber ich wusste, ne, also weit über 1000, ich wusste, mir wurden die ja empfohlen, super, ne, mit denen geht sicher was. Und nach 3 Monaten waren wir da gestanden und es war Kraut und Rüben und es hat nichts funktioniert. Und ich habe das tatsächlich erst wirklich nach 2,5 Monaten realisiert, dass das einfach von Grund auf falsch war. Natürlich, ne, bin ich dann auf Knien gekrochen und habe gesagt, liebe Stakeholder, war eine falsche Entscheidung von mir. Wir haben zu viel bezahlt für diese Entwicklung und da ist zu wenig bei rumgekommen. Ich würde es aber gerne nochmal probieren. Wir haben jetzt mit dem Kunden getestet. Wir haben komplett unsere Designs geändert. Wir wissen jetzt, wie der Kunde sich da durchbewegen würde. Und ich habe eine kostengünstigere Alternative gefunden, die für ein Drittel des Preises mit einem Freelancing-Team umgesetzt wird. Und mein Scheitern damals war, ich dachte mir, Scheiße, ich bin so beschäftigt mit den ganzen Themen. Ich gebe das Thema Entwicklung an jemanden ab. Ich kümmere mich nicht selbstständig komplett darum. Ich mache nicht dieses Product Ownership. Ich arbeite nicht mit dem Entwicklungsteam zusammen, sondern die können schon selber. Und es war der größte Fehler. Und genau deswegen habe ich dann gesagt, wir machen jetzt ein Freelancing-Team. Wir suchen uns händisch die Leute raus, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und ich gehe als PO, ganz egal wie busy ich bin, ich gehe als PO damit rein und bin jede Woche mit den Entwicklern im Austausch. Jede Woche kriegen die von mir ihre Priorität und jede Woche entwickeln die dann. Und welch ein Wunder, jetzt nach 1,5 Monaten sind wir zweimal so weit bei einem Sechstel der Kosten und können jetzt nächste Woche, nicht nächste Woche, sondern nächstes Jahr dann live gehen. Aber das war ein unfassbarer Fuck-up. Dieses Gefühl zu haben, ich lege da jetzt Geld drauf, weil ich mich, und dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern, ist der größte Fehler, den man als Gründer machen kann. Absolut schlecht.
Ja, da kann ich auch sagen, ist nicht nur als Gründer so, sondern das ist auch im Corporate so. Ich komme ja aus der IT-Beratung. Die Diskussionen, die hätten wir auch führen können.
Ja, genau, richtig so. Das ist so der eine Fuck-up. Und der zweite Fuck-up ist prinzipiell, wir hatten, das ist immer so ein totes Pferd reiten aus dem Corporate. War es bei dem Thema nicht so, aber du hast irgendwie eine Idee bekommen. Die ging um 3D-Druck. So, du hattest echt sehr, sehr gute, und es waren tatsächlich nur Jungs, deswegen sage ich Jungs, 3 Jungs da drauf gestafft, Hardcore-Maschinenbauer, unfassbar fähig, die so die Aufgabe hatten, macht mal den Service, den wir da geplant haben, für den Markt verfügbar. Und da ging es darum, Ersatzteile untersuchen und dann gucken, ob die mit 3D-Druck produziert werden können, ob die kostengünstiger sind, etc. pp. So, das war das Ziel. So, und die Jungs, die ackern, schauen sich die ganze Zeit super gut hier. Wie kannst du das alles perfekt machen? Wie ist die große Vision? Und du bist eigentlich 6 Monate lang komplett breit. So. Und dann gehst du zu den Kunden und merkst, die kaufen nicht. Ja. Und warum kaufen die nicht? Weil die genau nämlich das, wir, weil, weil genau das Problem nicht verstanden wurde, wo ich auch viel, viel stärker hätte drauf drücken müssen in die Wunde. Was haben diese Einkäufer von Bauteilen eigentlich für ein Problem? Deren Problem ist nicht, großartig, dass die Total Cost of Ownership das Problem ist, also dass du irgendwie Supply Chain Kosten reduzieren kannst für Teile und so weiter, sondern deren Problem ist, dass die Paar-Teile halt sauteuer sind und der Rest ist denen vollkommen egal, weil du als Einkäufer nicht für die Total Cost of Ownership verantwortlich bist, sondern nur für die Produktkosten. Und bei additiver Fertigung sind die Produktkosten meistens höher. Bedeutet, du gehst dahin und sagst ihnen, hey, ich kann dir ein Bauteil für insgesamt viel günstiger bezahlen, aber bei dir in der Abteilung hast du jetzt leider deine Ziele nicht erreicht, weil du mehr bezahlen musst. Schlecht. Ne, ist einfach schlecht. Geile Vision gehabt, cooles Pitch-Deck, coole Landing-Page, auch cooles Produkt, will halt nur keiner.
Also
So,
eigentlich.
aber die Jungs haben es jetzt geschafft. Also die haben es jetzt wirklich geschafft, das Ruder rumzureißen, machen jetzt richtig schön Annual Recurring Revenue, weil die einfach ihre Message geändert haben und weil die gesagt haben, lass mal additive Fertigung weg, wir nehmen auch andere Fertigungsmöglichkeiten rein und fokussieren uns eher auf dezentrale Fertigung mit niedrigen Product-Kosten. Und zack, die Leute gehen mit.
Okay, also dann haben sie das Businessmodell einfach den KPIs, die in den Corporates vorhanden waren, ein bisschen angepasst.
Ja, genau, also allgemein. Das Ding ist auch, die Jungs sind hingegangen und haben dann gar nicht gefragt, warum die Leute kein Interesse hatten. Die sind einfach rausgegangen und gesagt, ja, okay, gut, dann nicht, ciao. Aber das Wichtigste wäre ja gewesen, dort zu fragen, ja, okay, was hat denn da jetzt irgendwie nicht resoniert? Was ist denn jetzt die Challenge? Bedeutet, ich habe sie dann wieder losgeschickt und habe gesagt, klopf mal an jeder Tür nochmal an und frag nochmal, warum. Und genau das kam halt dann dabei rum. Und sie haben prinzipiell gesagt, additive Fertigung nicht relevant, dezentrale Fertigung sehr relevant, dezentrale Fertigung aber nur relevant, wenn geringe Produktkosten. Also müssen wir uns eigentlich darauf fokussieren, wenn wir so eine Liste von Ersatzteilen bekommen, zu verstehen, welche können wir mit unserem Netzwerk kostengünstiger umsetzen. Ja? Und die haben dann ihren ganzen Fokus darauf gesetzt, so eine Automatisierungslösung zu finden, die dann pro Bauteil sagen kann, mit unserem Service bist du 10%, 15%, 20% günstiger als dein aktueller Preis. Und das war eigentlich dann der ganze Fokus. Und das war 4 Monate und jetzt haben wir relativ viele gute Kunden, die das auch spannend finden.
Okay, alles klar. Also da hast du jetzt sehr schöne Erfolgsstory mir als Fuck-up verkauft.
Naja, also ne, der Fuck-up hat wehgetan, aber hätten wir den Fuck-up nicht gehabt, dann würden wir immer noch irgendwie kreiseln.
Alles klar. Okay. Ja. Jetzt haben wir viel über Schenker Ventures gesprochen, viel über Erfolge, über Misserfolge. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, bevor wir dann zu deinem Thema Nextlog kommen, mich würde nochmal interessieren, dein persönlicher Werdegang. Kannst du uns da einmal einen ganz kurzen Abriss geben? Wie bist du eigentlich dazu gekommen, als Venture Architect bei Schenker Ventures zu arbeiten? Und was interessiert dich an der Startup-Szene?
Ja. Das war ein wilder Ritt auf jeden Fall. Begonnen habe ich mit einem Maschinenbaustudium dual. Das habe ich nach einem Jahr aufgehört, weil es schrecklich war. Dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. War nebenbei Nachhilfelehrer bin dann tatsächlich relativ schnell in das Thema Produktmanagement gekommen, Praktikum, Bachelorarbeit, so das ganze Zeug, bin irgendwie nach München gegangen, weil große Stadt, toll, ich komme aus dem Dorf und habe mir dann gedacht, okay, Trucks ist cool. Ich habe im Produktmanagement zum ersten Mal so gemerkt, was es eigentlich bedeutet, so zukunftsfähige Produkte zu entwickeln und sich zu überlegen, was müssen wir eigentlich als nächstes tun. Ja, da war ich so auch wirklich Maschinenbau per excellence, Triebstrangauslegung und wie Elektrofahrzeuge Triebstränge zukünftig verändern und I don't know, ganz, ganz viele Sachen. Fand ich dann aber im Endeffekt auch echt sehr trocken, weil im Truckgeschäft siehst du erst nach 12 Jahren das, was du planst. Und das ist echt painful, ne? Also 11 Jahre lang auf eine PowerPoint zu gucken und dann im 12. Jahr was zu sehen, ist echt nicht so gut. Dann bin ich in die IT gegangen, relativ einfach Berufseinsteiger, super cool, endlich Geld verdienen, nicht mal hier irgendwie rumkrebsen mit 900 Euro Praktikumsvergütung und 600 Euro Miete. Geil. Dann Richtung Technology Scout gegangen. Da war meine Aufgabe eigentlich im autonomen Fahren Technologien zu scouten, die in die LKWs eingebaut werden können, damit die funktionieren. War ein Projekt, ist sehr stark, also war super cool, rückwärts einparken, autonom, hat am Ende keiner gekauft. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, ja okay, am Kunden vorbei entwickelt. Bin dann sehr schnell zum Product Owner geworden, weil sie nämlich gesagt haben, ey Tom, du denkst vom Kunden raus, cool, überleg dir mal ein paar Services im autonomen LKW-Bereich. Gerade so, wenn LKW irgendwie was abladen muss, was ist, wenn der Fahrer nicht mehr da ist. Und habe dann relativ schnell mit einer Teamgröße mit bis zu 8 Leuten dann daran gearbeitet, solche Themen aufzubauen. Habe dann sehr schnell gemerkt, es macht doch keinen Sinn, das nur für MAN zu machen, sondern auch für eigentlich alles, was ich baue, macht Sinn für den Gesamtmarkt. Hat MAN dann keine Lust drauf gehabt, weil Alleinstellungsmerkmal und so weiter. Aber da habe ich dann so gemerkt, hey, so war eigentlich mein Weg dahin. Wir bauen was, jeder freut sich, keiner will's. Wie kann man eigentlich herausfinden, was jemand will, hin zu bauen, aber dann nicht nur für ein Unternehmen, sondern für den ganzen Markt? Und das war so ein bisschen so meine verworrene Story. Und ich habe mich dann tatsächlich auch 1,5 Jahre lang selbstständig gemacht, weil nämlich MAN mich relativ stark gefrustet hat. Du hattest trotzdem Volkswagen-Konzern-Themen, ja? Du hattest trotzdem so das Thema, du bist jung, du kannst nicht aufsteigen, du hast, ne, mach mal dein Ding, sei ruhig, genieß deine 40 Stunden und fertig. Und das nervt halt irgendwann, wenn du merkst, du willst da eigentlich mehr und dein Job irgendwie hat keine Lernkurve mehr. Selbstständig gemacht und es ist tatsächlich so passiert, dass mich ein Kollege aus der Entwicklung genommen hat und gesagt hat, hey Tom, ich habe hier bei einem Torhüter aus Deutschland, der lange im deutschen Tor war, habe ich eine Opportunität. Ich bin nur Techie, ich weiß, dass da aber jemand aus dem Product braucht. Bin da hingestiefelt, habe am Abend vorher noch irgendwie, keine Ahnung, so ein Pitch-Deck für mich gemacht als Selbstständiger, war noch nie selbstständig. Bin da hingegangen, hat gesagt, okay, wie viel willst du? Und dann habe ich irgendeinen Wert gesagt und dann hat er gesagt, okay, mach mal, let's go, 50 Stunden Selbstständigkeit. Und da habe ich dann gemerkt, wie es eigentlich so ist, so Produkte aufzubauen. Und ehrlicherweise war der erste Aufschlag, das war einfach absolut confident, aber im Endeffekt hatte ich keine Ahnung, ob das wirklich so funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und dann hat mich tatsächlich relativ schnell ein ehemaliger Bekannter, Tobi Ledermann, mein jetziger Chef, zu Schenker geholt und hat gesagt, hey Tom, weißt du was, du hast damals so smart diese Services gebaut, du warst irgendwie mal selbstständig, du kennst Corporate, wir wollen bei Schenker sowas wie Ventures aufbauen und wir brauchen Leute, die irgendwie das methodische Verständnis haben, die aber auch im Dreck wühlen können und die auch das Corporate Game spielen können, um den Leuten zu zeigen, dass sowas funktionieren kann. Und dann bin ich zu Schenker Ventures gekommen.
Also wäre es eine faire Zusammenfassung oder eine faire Beschreibung, wenn ich sage, was an dir gezogen hat bei dem ganzen Thema Venture Building, war Produkte selber bauen, schnell Feedback bekommen.
Genau, richtig. Und noch eins, in einem Startup, wenn du, keine Ahnung, du startest was mit 4 Leuten. So, du hast keine zugewiesenen Rollen wirklich. So, jeder steht einfach knietief wirklich im Dreck, ohne Gummistiefel und versucht einfach, sich daraus zu graben und zwar gemeinsam, dass wir da halt weiterkommen. Und da gibt es nicht sowas wie, ja, also ich bin dafür jetzt nicht verantwortlich, deswegen kümmere ich mich nicht drum. Oder ich mache jetzt keinen Sales, weil ich mag das nicht so. Oder ich mache jetzt kein Marketing, weil ich kenn's nicht. Sondern wenn du kein Marketing kannst oder keine Google Ads kannst, dann setzt du dich dahin, lernst das und versuchst einfach. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Aber du kannst es danach. Und das finde ich so cool. Also mein Skillset hat sich enorm erweitert. Von einem Generalisten, der sehr stark so theoriegetrieben, Wirtschaftsingenieurwesen, Thermodynamik war, hin zu jemandem, der sich einfach hinsetzt und dann einfach baut und probiert und testet. Ja, und das möglichst günstig. Und das hat mir das sehr, sehr viel gebracht und das sehe ich halt in den Startups auch sehr, sehr stark.
Okay, also die Lernkurve habe ich vergessen.
Ja, genau.
Alles klar. So, das war auf jeden Fall dein Werdegang. So bist du zu Schenker Ventures gekommen als Venture Architect. Und jetzt bist du ja, und wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, jetzt bist du ja Mitgründer von Nextlog.
Ja.
Wie passen dir da die Gummistiefel?
Sehr gut tatsächlich. Nee, also ich habe, Nextlog war prinzipiell so ganz klassisch, ne, Venture-Architect-Idee und dann plötzlich hat es gezogen, dann habe ich mir noch einen Co-Founder rangeholt. Dann gab es keinen guten CPO, der sich ums Produkt kümmert. Jetzt hatte ich meine Vergangenheit und dann ist das, ja, hat es sich jetzt irgendwie so entwickelt, dass ich jetzt irgendwie Co-Founder und CPO von Nextlog bin. Aber es macht tatsächlich sehr, sehr Spaß. Das einzige Problem, was ich habe als Venture-Architect, ist, so die Rolle auch noch für die anderen Ventures auszufüllen, wenn du Co-Founder bist. Ne, das ist kein ideales Setup, weil idealerweise bist du als Gründer oder Gründerin zu 100%, 150% in deinem Startup. So, und das versuche ich aktuell bei Nextlog und habe deswegen einiges auf dem Tisch, weil ich natürlich auch noch den anderen Ventures irgendwie helfen will, den Erfolg zu bringen oder idealerweise auch beim Erfolg mitzuhelfen. Und es funktioniert auch nicht nur, wenn du von oben herab sagst, erreicht mal eure Ziele. Sondern dann musst du auch mal mit den 3D-Druck-Jungs dich hinsetzen und eine neue Sales-Präsentation machen. Oder du setzt dich hin und musst auch mal Daten crunchen. Ne? Das geht alles nicht, nur aus der Steuerungsposition. Genau, aber Nextlog per se macht sehr Spaß. Ich merke, dass ich durch meine Erfahrung als Product Owner, Product Management enorm gut so dieses ganze Thema Produkt pushen kann und auch Technologie pushen kann. Da habe ich einen sehr, sehr guten Kollegen, den ich mir mit rangeholt habe, der so Interim-CTO ist. Und der Kollege, den ich als CEO mit rangeholt habe, als Founder, der kann halt hervorragend Sales, Networking und Visionsthemen. Und so haben wir eigentlich so ein gutes Dreiergespann hinbekommen. Genau.
Also du hast ja jetzt auch einen Punkt angesprochen, der hätte mich auch noch interessiert. Dieses Thema, wie passt die Rolle als Venture Architect und die Rolle als Gründer zusammen? Gerade wenn du jetzt noch Venture Architect für 2 andere Ideen bist, für 2 andere Startups bist. Wie geht ihr da normalerweise bei Schenker Ventures mit um?
Also die theoretische Version ist, sobald du Geld verdienst, packst du da Gründer und Gründerinnen drauf und dann bist du als VA Venture Architect nur noch so aus der beobachteten Rolle und Consulting Rolle drin, dann kannst du mehr machen. Das ist das Idealprinzip. Heute ist es aber so, dass unsere Venture Architect natürlich die Wissensträger in dem Thema sind und solange wir keine Gründerinnen und Gründer ranbekommen, für diese Themen, sie natürlich die Gründer und Gründerinnen sind. Unsere Venture-Architekten sind aber auch dafür ausgestattet, das zu tun. Ne? Also man muss dazu auch mal sagen, Gründerin, Gründer ist ja nicht gleich Gründerin, Gründer. Du hast manchmal Domain-Experten, die Gründerin, Gründer, CEO-Level sind, die einfach verstehen, wie der Markt funktioniert und deswegen das Thema pushen können. Es kann aber auch sein, dass du eine technisch begabte Person hast, die als CTO-Gründer und Gründerin reingeht und dann sagt, hey, ich kann die ganze Technologie und das Produkt. Ne? Also jeder von unseren Venture-Architekten hat einen Spike. Einer kann Finance, einer kann Produkt, einer kann Methodik sehr gut. Ne, und so gibt es Generalisten, Venture-Architekten-Knowledge und Spike-Knowledge. So, und ich bin der Produktmensch und ein bisschen Technologie.
Okay, also das ist bei euch vom Skillset von den Venture-Architekten auch ein bisschen so horizontal und vertikal aufgeteilt.
Ja, genau, richtig. Also wir haben horizontal alles sehr breites Wissen. Alle Venture-Architekten haben schon mal gegründet bei uns. Und dann gibt es halt Spikes, nenne ich das. Das sind so tatsächlich vertikale Ausprägungen von einem gewissen Skillset, wo man einfach ein Experte drin ist. So, und dann helfen wir uns gegenseitig bei den Themen. Aber idealerweise gehst du entweder als Venture-Architekt, verlässt du deine Rolle und gehst als Gründerin, Gründer mit rein, oder du starfst ein Founding-Team auf das Venture und unterstützt sie dann eher aus der Venture-Architekten-Rolle, das Bestmögliche für ihr Venture zu entscheiden.
Okay, also aktuell bist du noch in der Doppelrolle bei Nextlog. Da würde mich mal interessieren, du hast jetzt schon mal vorhin einen kurzen Abriss gegeben, wie es zu der Idee kam, wie es zu der Gründung kam.
Ja.
Aber wo steht ihr jetzt? Wie funktioniert da die Zusammenarbeit mit dem DB Schenker-Konzern und was sind jetzt die nächsten Schritte für euch?
Wir sind jetzt tatsächlich nicht mehr Pre-Revenue, sondern wir sind jetzt nach Revenue. Wir haben gestern irgendwie 6-stelligen Revenue geknackt. Was ganz gut ist, das tut uns gut, weil wir nämlich bis nächsten Jahr Q1 unseren Investoren versprochen haben, nochmal ein bisschen mehr 6-stelligen Revenue zu machen. Wir haben das bisher noch immer über unseren Konzertservice laufen. Wir werden aber im Februar unser Produkt live schalten, unser erstes, und hoffen dann nochmal einen Revenue-Boost zu bekommen, weil dann gibt es nämlich Self-Service, License-Modeling und so weiter. Und das ist tatsächlich der nächste Schritt. Also lässt sich sehr leicht zusammenfassen. Produkt launchen, mehr Revenue, mehr Kunden, Kunden retainen und gucken, ob der Customer Lifetime Value hochgehen kann. Und das ist tatsächlich das Ziel jetzt bei Nextlog. Auf mehr können wir uns aktuell nicht fokussieren. Das ist aber schon gut genug.
Okay. Ist natürlich immer schwierig, wenn ich drei Fragen auf einmal stelle. Aber mich würde nochmal interessieren, ich glaube, ich hatte auch eine Referenz tatsächlich direkt bei euch aus dem DB Schenker-Konzern gesehen.
Ja,
wie funktioniert
genau,
die Zusammenarbeit?
Richtig, habe ich gerade eben vergessen, sorry. Die Zusammenarbeit funktioniert so, also auf verschiedenen Ebenen. Wir haben aus Technologieebene, weil wir keinen CTO haben, haben wir einen unfassbar fähigen Director. Daniel heißt der Kollege, Daniel Wallner, und sein Mitarbeiter Thomas Battenfeld, bekommen, die sozusagen jetzt die CTO-Rolle übernehmen. Ja, bedeutet, die Kollegen haben gemerkt, oh, Nextlog will entwickeln, die bekommen keinen CTO am Markt, wir springen da jetzt ein. Das machen wir, weil wir dran glauben und weil wir Bock haben, solche Themen zu pushen. So bedeutet, das ist die Zusammenarbeit auf Tech-Seite gewesen. Im Sales-Bereich merken wir gerade eben sehr, sehr, sehr stark, dass die ganzen Key-Account-Manager oder die Field-Sales-Leute, die bei einem Kunden sind, zum Beispiel, ich nenne jetzt irgendwelche Kunden, Infineon oder kleinere Kunden, keine Ahnung, Dornfos oder Airbus oder wer auch immer, die sind draußen und die werden jetzt die ganze Zeit bombardiert von den Kunden mit den Fragen, Emissionsreports, könnt ihr das? Wollt ihr das? Wünscht ihr das? Bitte, ich brauche das bis nächstes Jahr. Und die kommen dann wiederum zu uns und sagen, könnt ihr das? Die brauchen das, ja. Also, und das ist so ein bisschen die Interaktion. Der Sales mag uns sehr gerne, weil die merken, dass wir professionell vorstellen können, was wir tun. Wir nicht overpromisen, aber gleichzeitig halt auch abliefern können. So. Und so ist eigentlich die Zusammenarbeit. Der Sales nimmt es sogar schon unser Pitch-Deck mit raus und zeigt es bei Kunden. Und das ist halt ein unfassbarer Vorteil gegenüber jedem Grassroots-Startup, was draußen gegründet wird, außerhalb vom Konzern, die nicht Zugriff auf solche Sales-Channel haben. Man muss auch dazu sagen, es dauert, bis die Sales-Channel laufen. Wenn du aber einmal das Vertrauen hast, dass du da keinen Mist machst, dann überholst du die Leute, die draußen initial potenziell schneller sind.
Okay, also ihr benutzt die Sales-Channel im Konzern mit, weil ihr ein Problem löst, das für Schenker-Kunden relevant ist.
Korrekt.
Und ihr greift auch teilweise auf die Ressourcen im Konzern zu, wenn ihr mal einen CTO findet.
Korrekt. Hängt sehr stark von den Leuten ab und ihren Fähigkeiten, weil manchmal hast du Leute mit einem sehr guten Profil Und manchmal hast du halt Leute, die sind eher im Corporate ausgerichtet, was auch vollkommen okay ist, aber die funktionieren dann nicht in dieser Startup-Umgebung.
Vielleicht grätsche ich da nochmal kurz rein, weil es mich interessieren gerne würde. Du meintest ja vorhin, dass ihr in erster Linie mal auf interne Ressourcen zugreift, also sprich, wenn jemand dann das Startup übernehmen soll. Es ist aber auch möglich, auf externe Ressourcen, auf externe Gründer zuzugreifen. Wie geht ihr da vor? Also wie sprecht ihr die an oder habt ihr da einen Pool, wo sich Gründer anmelden können?
Ja, also die externen Ressourcen, da haben wir ein relativ gutes Netzwerk, auch über die MVP Factory Studio Berlin. Wir haben auch private relativ gute Netzwerke und da sprechen wir dann die Leute an und fragen, hast du nicht Lust, willst du nicht? Und das ist eigentlich echt so ein bisschen so eher informell, aber dafür auch gut, weil das ist dann der eine empfiehlt den, die empfiehlt die und andersrum und dann hast du eine gute Auswahl und die haben dann alle Lust. Dann bietest du denen halt eine vernünftige Kondition an für die Startup-Gründung und dann sagen die, okay, mache ich oder mache ich nicht. Bei den internen Gründerinnen und Gründern, das ist echt ein zweischneidiges Schwert. Du hast wirklich manchmal sehr gute Leute, die müssen aber dann, die dürfen eigentlich noch nicht so weit in ihrer Karriere sein, dass die sagen, oh, ich verliere so viel Geld, wenn ich jetzt einen Startup-Vertrag annehme, da komme ich eigentlich nie wieder hin und dass die dann halt es wieder fallen lassen. Und das haben wir oft. Wir haben oft sehr fähige Leute, die sind auf einem hohen Level, die wären perfekt als CEO, aber die sagen halt, na, für ein Viertel meines Gehaltes und ein paar Shares will ich eigentlich nicht. Und dann gehen die wieder raus. Du musst so den Sweet Spot treffen, idealerweise nicht verschuldet, damit halt kein Zwang irgendwie jeden Monat wirklich stabil Geld reinzuholen, noch relativ jung und den Hunger, wirklich diesen Hunger, noch was bewegen zu wollen am Markt und zwar alleine, aber auch mit dem Wissen, dass es halt auch risikoreich ist. So, und jung und alt, ich glaube, die Herausforderung, die du da hast, ich sag jung und alt nicht, weil es irgendwie diskriminierend gemeint ist, sondern du kannst als junger Mensch kannst du noch scheitern, du kannst komplett raus sein, du kannst arbeitslos sein, nachdem dein Startup kaputt ist. Aber das kannst du potenziell, wenn du jetzt 55 Jahre lang, wenn du 55 Jahre alt bist und 20 Jahre bei Schenker gearbeitet hast, wenn du dann deinen Job verlierst und dann wieder neu eingestellt, dann funktioniert der Arbeitsmarkt leider nicht so. Ne? Dann kriegst du keinen Job mehr und ich kann dieses Risiko, diese Risikoaversität 100% nachvollziehen. Weil einfach ältere Menschen mit Wissen im Arbeitsmarkt seltener genommen werden als jüngere Menschen, die sozusagen noch frisch sind und in der Gesellschaft oftmals als leistungsfähiger gesehen werden, was ich aktuell absolut anders sehe. Ja, aber so ist es, leider.
Alles klar. Also eine Frage, die mich da jetzt zum Schluss genau zu dem Thema nochmal interessieren würde, wäre, wir haben ja jetzt eine Gesetzesänderung zum nächsten Jahr. Das hast du ja sicherlich mitbekommen, das ganze Thema ESOP. Employee Stock Option Programs.
Ja.
Hat das jetzt bei der Diskussion, die wir gerade geführt haben oder die du gerade angeführt hast, hat das für dich irgendwelche Auswirkungen? Wie siehst du das?
Ich glaube, es hat enorme Auswirkungen. Also zwei Sachen. Für Minderheitsbeteiligung enorme Auswirkungen darauf, wie du deine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und auch die Gründer incentivieren kannst. Viel, viel besser als heute. Bei dem ganzen Thema Mehrheitsbeteiligung kann ich noch nicht abschätzen aktuell, wie viel der Konzern zum Beispiel bereit wäre, wirkliche ESOPs an einer Mehrheitsbeteiligung an Gründer, an Einzelpersonen zu geben. Weil der Konzern dann immer noch so ein bisschen so tickt, dass man sagt, sollte ein Gründer potenziell mit Millionen entlohnt werden, wenn das Ding richtig durch die Decke geht? Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und das macht aktuell noch keinen Unterschied bei den Mehrheitsbeteiligungen, ob es ESOP oder VSOP ist, weil es einfach grundsätzlich diese Mechanik Erfolgsbeteiligung am Unternehmenswachstum nicht so eingebürgert ist bei Mehrheitsbeteiligung, gerade bei großen Unternehmen, die so Corporate Venture Building machen.
Okay, also das werden wir dann im Laufe des nächsten Jahres vielleicht herausfinden.
Ja, genau.
Okay, dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank dafür, dass du hier bei uns im Podcast warst, Tom. Es war mir eine große Freude.
Mir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Alles klar. Vielen Dank.